Heute zu Gast bei Behind the Sea Michael Kugler. Michael ist CEO von ContentServe. ContentServe ist eine SaaS-Lösung im Product Information Management-Bereich, also im PIM-Bereich. Was das genau bedeutet und wie man Produktinformationen zentral verwaltet und dort dann natürlich mit den geeigneten Schnittstellen arbeiten kann mit diesen Produktdaten, das hat er uns im Podcast verraten. Also unbedingt den ersten Teil schon mal sehr, sehr gespannt anhören. Und dann sind wir natürlich auch in seinen Werdegang reingegangen. Wie ist man eigentlich mal einmal CEO von ContentServe geworden? Mittlerweile ist ContentServe an die Centric Software verkauft worden und zwar genau unmittelbar um den Zeitpunkt herum, an dem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Hier ist mir eine Sache hängen geblieben und zwar habe ich immer von Exit gesprochen. Es ist natürlich nur für die Investoren ein Exit, da hat mich Michael richtigerweise korrigiert. Für ihn und für das Team, jetzt aufpassen, ist es der nächste Wachstumsschritt und nicht der Exit. Völlig richtige Korrektur und genau so sind wir dann auch weitergegangen im Podcast. Er hat mir dann einmal erzählt, was seine fünf Themen, also die fünf strategischen Company Pillars sind, an denen er immer wieder arbeitet, um die Firma auf dem richtigen Kurs zu halten und wie er das eben mit seinem Team zusammen macht. Zum Schluss hat er mir auch noch seine sportlichen Routinen verraten. Er ist auch jemand, der zwischen 4 und 5 Uhr morgens aufsteht und dann teilweise auch schon Bergsport macht oder eben laufen geht. Dort hat er auch mit seiner Frau zusammen eine Charity gegründet, die Spendenläufe organisiert. Also wie immer eine Episode voll mit sehr, sehr interessanten Geschichten, Stories und auch einem sehr tollen CEO und einer schönen Company. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Michael, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Franz, grüß dich.
Schön, dass du mich heute in München bei uns im Studio besuchst. Du bist ja selber Münchner, oder?
Ja, Münchner, genau. Nicht gebürtig, aber ich lebe hier als Schwabe, als Exilschwabe seit 16 Jahren sozusagen. Ja.
Sehr cool. Ja, stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst, was deine Rolle ist.
Also mein Name ist Michael Kugler, ich bin CEO von ContentServe, CEO seit Oktober 21, bin 48 Jahre alt, glücklich verheiratet, wir haben drei Kinder, fast alle drei Teenager mit ein und derselben Frau. Und bei ContentServe bin ich verantwortlich für die globale Expansion, für das eben internationale Wachstum, für die ganze Strategie und vor allem für Innovation.
Sehr cool. Also eine schöne strategische und auch Go-to-Market-C-Level. Interpretation eines CEOs, oder?
Ja, genau, ganz genau richtig. Also ich hatte eine erste Historie bei ContentServe, da war ich sehr stark fürs Go-to-Market, für die Dachregion verantwortlich, von 2015 bis 2019. Und 2021, wie gesagt, bin ich als CEO zurückgekommen, wurde von den Gesellschaftern gefragt für eine strategische Neuausrichtung. Und ich denke, ja, da sprechen wir sicher nachher nochmal über das ein oder andere. Aber das war so der Startpunkt der Reise der letzten 3,5 Jahren.
Ja, sehr, sehr gut. Also wir gehen natürlich gleich noch rein. Wie bist du eigentlich der CEO geworden? Wie gesagt, du warst ja auch schon mal dort vorher als MD. Wem ContentServe jetzt nichts sagt, da machen wir jetzt auf jeden Fall mal einen kleinen Abriss. Man kann sich aber auch die Episode mit Patricia Kastner nochmal anhören. Die müsste irgendwo ganz weit, wenn man runterscrollt, irgendwo sein. Also kann man gerne da nochmal reinhören. Aber jetzt nochmal von dir. ContentServe, wie würdest du es beschreiben, damit es die Zuhörenden verstehen?
Gerne, ja. Beschreiben ist ein gutes Stichpunkt oder Stichwort. Es geht leider nicht in einem Satz, so wie ich bin Arzt oder Rechtsanwalt. Ja. Meine Kinder dachten lange, ich bin irgendwie Influencer, weil ich viel am Handy und am Laptop hänge. Aber im Kern beschäftigen uns bei ContentServe damit, dass wir ein SaaS-Softwareprodukt entwickeln, das Produktdaten verwaltet, zusammenzieht bei Unternehmen, das sind führende Brands oder auch Retailer, um die Produktinformationen, wir sagen, in Umsatz zu verwandeln. Im Endeffekt sehr hochwertig aufbereitet, internationalisiert, mit hoher Datenqualität in verschiedene digitale Touchpoints, wie man so schön sagt, zu bringen, um dort dann Umsatz zu generieren, Umsatz zu steigern und vor allem auch eine Möglichkeit für unsere Kunden zu schaffen, dass man sehr schnell im Sinne von Time to Market und Time to Value deren Produkte an den Käufer bringt. Und wir haben auch Möglichkeiten, sogar Feedbacks aus den Kanälen zu bekommen und zu sammeln. Das setzt uns vor vielen Mitbewerbern ab tatsächlich. Ist auch ein großes USP von uns. Wir nennen das Thema Close the Loop, um über Channel Insights dann diese Produktdaten weiter zu optimieren, um dann noch mehr Reichweite, Conversion und eben Umsatz in den Kanälen zu erzielen. Ist also super spannendes Thema. Wir sind sehr gut auch gewachsen, auch in den Krisenzeiten bisher. Und insofern tolles Business. Macht wahnsinnig viel Spaß.
Sehr gut. Ja, also wer jetzt noch nicht damit Kontakt hatte, ich hatte nur mal so am Rande ein bisschen Kontakt. Wenn ich jetzt eure Software nutze, dann habe ich da zum Beispiel Produktinformationen drin. Das können ja Produkte sein, wie jetzt hier zum Beispiel diese Mikrofone, in die wir gerade reinsprechen. Können das theoretisch auch Produkte sein, wie jetzt ein ganzes Auto oder halt eine Maschine?
Ja, also theoretisch schon. Ist auch ein, tatsächlich danke für die Vorlage, ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Wir sind sogenannt vertical agnostisch. Das heißt, unsere Software ist technisch in der Lage, nahezu jedes Vertical abzubilden. Technisch gesprochen hat das viel mit Datenmodell zu tun, Datenbankmodell, wo und wie man eben Attribute und beschreibende Texte, Medien vor allem von einem Produkt, von diesem Mikrofon, sei es jetzt Produktbilder oder Anwendungsfotos, Videos, wie wir beide jetzt eben vor den Mikros sitzen, darstellt. Insofern haben wir alle möglichen Branchen von Fashion, Lifestyle, Sporting Goods, Fast Consuming Products, alles mögliche Elektronikhersteller, führende B2B Brand Manufacturer, aber auch spezialisiertere Retailer. Das macht es für uns als Team auch mega spannend, weil immens viel Abwechslung dabei ist. Und vor allem, und ich glaube, es war auch ein Erfolgsfaktor jetzt auch in den etwas schwierigeren Zeiten, wir sehr flexibel sind, weil wir eben, was jetzt so Themen wie Lead-Generierung auch shiften können. Ne? Also wenn jetzt ein Vertical sich schwierig gestaltet, um Beispiel zu nennen, Möbelbranche war jetzt nicht ganz so einfach jüngst, haben wir aber trotzdem dort sogar Kunden gewonnen, könnten aber theoretisch dann eben die Lead-Generierung auch in andere Verticals lenken. Und somit sind wir auch, was den ganzen, die ganze Organisation betrifft, sehr, sehr flexibel.
Okay. Gut, ich habe dann auch, wo ich den Kontakt hatte, mal mit so PIM-Systemen habe ich gelernt, okay, das ist wichtig für natürlich auch für die Forschung und Entwicklung, dass die zum Beispiel so Bäume bauen können von den jeweiligen Produktlinien. Dann gibt es ja vielleicht auch ein Mikrofon, was dann vielleicht ein bisschen anders ist, aber einen ähnlichen Kern hat, und dann kann man das so aufeinander aufbauen. Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich das dann jetzt als, weiß ich nicht, als E-Commerce-Brand auf meine Website lege, ist das dann mit eurer Software irgendwie verbunden oder wie funktioniert dann sozusagen dieser Systembruch?
Das ist ein guter Punkt. Ich setze mal vielleicht ganz vorne an bei der Produktentstehung oder Produktidee, was du auch so ein Stück weit angerissen hast. Wir im PIM, Produktinformationsmanagementbereich, kommen ja eher aus der Ecke, dass wir Daten sammeln aus bestehenden Datentöpfen in Unternehmen und dann anreichern, veredeln, qualitativ hochwertig darstellen, wie kurz in der Intro erwähnt, um sie dann in die Verkaufskanäle zu bringen. Und das ist so ein bisschen die Einbahnstraße PIM, und durch dieses Thema Close the Loop, was ich kurz angerissen hatte, und Product Experience Management, Neudeutsch, schaffen wir die entsprechenden Produkterlebnisse in den Kanälen, wie zum Beispiel E-Commerce, wo jeder sein Brand auch super gut positionieren kann. Und dieses Thema, ich sag mal PIM oder PXM, Product Experience Management, beschäftigt sich tatsächlich eher mehr mit der Kommerzialisierung eines Produkts in den Kanälen. Okay. Wir haben aber auch Kunden, die im Ansatz auf der Produktentstehungsseite schon damit arbeiten. Das heißt, bevor ein Produkt überhaupt in einen Kanal kommt, überlegen die sich, wie gut könnte es denn ankommen beispielsweise. Und wir sind ja jetzt jüngst auch gekauft worden von der Firma Centric Software, ein amerikanisches Unternehmen, Silicon Valley. Ein Traum von Entwicklung, ist längst ein Unicorn, hat viele Seed-Phasen durchschritten und wurde auch selbst vor 3-4 Jahren von Dassault System gekauft. Das ist der zweitgrößte Softwareanbieter hinter der SAP in Europa. 25.000 Mitarbeiter, ich glaube 6,5 Milliarden Umsatz, ganz viel Milliarden auch noch an Cash auf der Bilanz. Das heißt, jetzt haben wir die Chance, aus unserem Teil der Kommerzialisierung plus dieses Produkt-Lifecycle-Management, die Produktentstehung, die Innovation zu kombinieren. Und das ist natürlich eine wahnsinnig kräftige und gewaltige Kombination, die wir jetzt unseren bestehenden Kunden, künftigen Kunden anbieten können.
Ja, nicht schlecht. Also ich glaube, man hat jetzt so ein bisschen verstanden, was ihr macht. Auch für alle, die sich dafür interessieren, ist natürlich der Link unten dann wahrscheinlich in der Beschreibung drin, wie immer. Das heißt, da kann man dann sich dann mal auf eurer Website umgucken, was ihr noch macht und kann dann auch mit PIM und mit DXP und DAM ein bisschen was anfassen oder anfangen. Das haben wir ja gerade so ein bisschen beschrieben. Ja, was sind denn so, sag ich mal, du hast gerade erwähnt, ihr habt einen Exit gemacht. Was sind denn so die Challenges aktuell in deiner CEO-Rolle? Also mit was für 2, 3 Themen schlägst du dich am meisten rum?
Also wir sind ja heute hier noch am 21. März vor Closing. Genau. Also das Closing wird in 2 Wochen wahrscheinlich voraussichtlich stattfinden. Vor 2 Wochen war das Signing. Das heißt, wir sind so in einer Übergangsphase. Wenn du mich nach den aktuellen Themen fragst, wichtig ist da natürlich das Current Trading aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass wir weiterhin profitabel wachsen, was wir eben die letzten Jahre geschafft haben und auch unseren Umsatz extrem gesteigert haben an der Stelle. Aber auch natürlich Erwartungshaltungsmanagement. Und für mich in der letzten Zeit, vor allem jüngst jetzt auf der Zielgeraden im Exit und die letzte Meile tut ja bekanntlich am meisten weh, gab es eigentlich 3 wichtige Dinge auf meinem Zettel. Das mache ich immer ganz gern, dass ich mir Dinge aufschreibe, die wichtig sind für mich, auf die ich jetzt einen Fokus lenke, aber auch, wo ich keine Energie verschwende beispielsweise. Und die Nummer 1 war, dass dieses Thema insgesamt, du hast es Exit genannt, aber es ist immer ein bisschen Blickwinkel. Also für die Investoren, die aktuellen, ist es der Exit. Für uns als Team bei ContentSurf ist es der nächste Wachstumsschritt und auch der nächste Meilenstein. Da sind wir jetzt gerade so, wie gesagt, in der Übergangsphase. War es für mich wichtig, an erster Stelle das Gesamte erstmal über die Linie zu bringen. Das nähert sich jetzt mit Closing, also wird nichts mehr anbrennen. Gibt ja noch ein paar Behörden, die der Sache von kartellamtsrechtlichen Dingen zustimmen müssen. Das ist jetzt aber dann auch bald erledigt. Und an 2. Stelle steht oder stand für mich eben das Thema, dass das Team gut aufgestellt ist, dass im Idealfall so viele wie möglich, so gut es möglich war, eben Leute vorher schon mit einzuweihen. Das war ein sehr enger Kreis von weniger als 10 Personen, wissen, wohin geht die Reise für jeden Einzelnen, aber auch als Team, weil am Ende war das Thema, ob es jetzt Exit, nächster Meilenstein, wie auch immer man es nennt und welcher Blickwinkel es ist, ein wahnsinnig toller Teamerfolg. Das war das 2. Thema, auf Augenhöhe mit dem 1., das Ding über die Linie zu bringen.
Ja.
Und an 3. Stelle stehe ich, wo ich mir jetzt Gedanken mache, okay, wie geht jetzt die Reise im Rahmen bei Centric und das Source-System für mich weiter? Natürlich weiß ich es schon, wir haben Dinge ja auch besprochen, aber ich habe mich da vor die anderen Dinge gestellt, weil wie schon gesagt, am Ende ist es das Team, das den Erfolg bringt,
cool, und
kein Einzelner. Ist im Übrigen auch bei uns Kultur, bei ContentSurf, englisch gesprochen, no deal is won or lost alone. Also das heißt, wir als Team gewinnen und verlieren, ob es ein Kunde ist oder eben jetzt diesen tollen Erfolg, den wir geschafft haben. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wenn ich das noch kurz ausführen darf.
Na klar.
Es gibt ungefähr so 1000 SaaS-Unternehmen in Deutschland. Davon sind 10% profitabel und noch weniger als 10% wachsen profitabel. Noch weniger davon werden von einem Strategen gekauft und noch weniger davon von dem amerikanischen, wie jetzt Centric Software GmbH mit PLM, was auch eine wirklich strategische Bedeutung hat von der Produktkombination, wie vorhin schon kurz erläutert. Und noch weniger davon sind dann Teil eines großen Konzerns wie Dassault System, eben zweitgrößter Softwareanbieter hinter SAP. Ich will nicht sagen, wir sind im Promillebereich, aber das ist was, was nicht so häufig vorkommt. Und der Preis ist ja auch öffentlich, deswegen kann ich auch gut drüber sprechen. Es sind ja $230 Millionen gewesen, die bezahlt wurden für ContentSurf.
Echt gut. Ja, also auf jeden Fall nochmal Glückwunsch auch. Der Podcast kommt da ein bisschen später raus. Das heißt, da ist dann auch schon alles geclosed. Und du hast recht, für die Investoren ist es der Exit. Für euch ist es der nächste Wachstumsschritt oder für das interne Team. Das ist ein sehr, sehr guter, wichtiger Punkt. Den betonen wir nochmal. Du hast gesagt, du schreibst Sachen dir gerne auf Papier auf. Hast du dann wirklich so eine, so wie ich hier, so ein Buch oder hast du wirklich jeden Tag eine To-Do-Liste auf Papier oder wie machst du das?
Nee, das ist schon eher im Kopf tatsächlich. Also, okay, also ich, okay. Ja, manchmal vielleicht auch auf Papier, wenn es so entsteht und geskribbelt, dann habe ich hier meine Notizfunktion im Telefon, so wie manche andere auch, wo ich mir mal kurz was aufschreibe. Vieles kommt beim Sport. Also sprechen wir vielleicht danach auch nochmal drüber, was ich dafür tue, dass ich den notwendigen Ausgleich habe. Da kommt sehr viel Inspiration und Kreation auch her und Struktur.
Okay. Und hast du so irgendwie, wie managst du dich selber, also Aufgabenmanagement im Sinne von, gibt es da irgendwas, also bist du wirklich jemand, der dann abends immer durch die Sachen durchgeht und was sind meine To-Dos und dann diktierst du das oder?
Ich bin da, glaube ich, ein gutes Vorbild, wie man nach Management leere Dinge besser machen könnte. Also wenn da jemand Interesse hat, mich zu coachen oder zu beraten. Ich bin da wirklich
nicht so laut.
Ja, tatsächlich. Also mein Posteingang ist ein Posteingang. Das sind Zehntausende von E-Mails. Da gibt es keine Ordnerstruktur. Es klingt zwar sehr chaotisch. Ich bin aber eigentlich ein sehr strukturierter Mensch. Ich will nicht sagen zwangsstrukturiert, aber trotz dessen, das ist meine Art der Strukturierung. Tatsächlich, mein Kalender ist auch super dynamisch. Also 2 Wochen im Vorfeld oder im Voraus ist sehr gut geplant. Und dann ist eigentlich sehr flexibel. So handhabe ich das. Manchmal zum Wahnsinn meiner Frau, weil ich immer dafür halt recht spontan und flexibel bin. Aber es klappt. Also insofern ist es, glaube ich, muss jeder seine eigene Richtung finden. Aber ich bin da keiner, den man jetzt nehmen kann, sagen kann, schau, der macht jetzt hier das und das Prinzip. Gar nicht. Klar.
Nee, das ist auch eins der Themen. Ich frage ja solche Sachen immer extra ab, um zu sehen, gibt es Gemeinsamkeiten? Gibt es irgendwas, was alle C-Levels ähnlich machen und gemeinsam haben? Und das Thema gehört ja nicht dazu. Also kann ich jetzt nach, ich weiß nicht, die Stichprobe ist noch nicht riesig, aber ich habe jetzt 230 Episoden ungefähr aufgenommen und da kann ich sagen, das ist nicht das entscheidende Erfolgskriterium.
Ja. Aber ich habe auch nie, vielleicht eine Ergänzung, nie eine Assistentin gehabt, um ehrlich zu sein.
Ah, okay.
Weil ich glaube, niemand könnte das managen, wie ich es selber mache. Und mich würde es zu viel Aufwand und Zeit und Energiekosten, es jemandem zu erklären, weil gerade zum Beispiel, wenn ich eine Reise antrete, wie nächste Woche zum Closing nach Frankfurt, dann plane ich Dinge drumherum und diese Flexibilität kann nur ich selber haben und dann auch entsprechend organisieren.
Ja, ich glaube, da gibt es auch so einen Typ, so einen Charaktertyp, dass man sagt, ich mache das, also ich habe das lieber selber und man empfindet das eher als Freiheit, wenn man sozusagen seinen eigenen Kalender unter Kontrolle hat, zu 100%, als andersrum. Manche sagen, nee, hör mir auf, ich will jetzt nicht anfangen, Termine zu vereinbaren in Frankfurt oder ein Hotel zu buchen.
Ist für mich eine Vorbereitung, weil ich auch, also auch ein, ich habe schon meine Prinzipien, so wie ich sage, 80% der Vorbereitung ist schon der Erfolg und die letzten 20% sind immer ein bisschen flexibel, da muss man einfach einen Weg finden, wie man es dann in der Situation gemanagt bekommt. Und das gehört für mich als ein Teil eben dazu für Termine, dass ich da die Flexibilität habe und weiß auch, okay, da bin ich da oder dort. Genau.
Ja. Fangen wir mal an ganz früh. Wie bist du denn, also vielleicht mit der Uni oder mit was auch immer, wo du anfangen möchtest, damit man es nachvollziehen kann. Wie bist du denn mal Geschäftsführer geworden und was war die erste Geschäftsführerrolle? Haben wir kurz schon gesprochen. Gib uns da mal einen Überblick.
Also ich hatte nie das Ziel, auf der Uni zu sagen, ich will Geschäftsführer werden oder CEO von einem profitabel wachsenden Unternehmen, was es nicht war, als ich eingestiegen bin, aber jetzt zum nächsten Meilenstein geworden ist, sondern ich habe eigentlich die Dinge getan, die mir Spaß machen und die haben mich dann dorthin schlussendlich geführt oder haben darin geendet, sage ich mal im positiven Sinne. Im Wesentlichen ist es, Leute zusammenzubringen, für eine gemeinsame Sache zu begeistern, die Leute mitzunehmen auf die Reise. Um das jetzt bei Content Surf vielleicht nochmal, weil wir da jetzt ein paar Mal drüber gesprochen haben, festzumachen. Am Ende war es ein Teamerfolg. Also nicht nur jetzt bei Content Surf selbst, sondern auch im Kreise der Investoren, der Investmentbanker, alle, die dazugehört haben, dass man das Ding so über die Linie bringt zum richtigen Zeitpunkt. Und dann ist es, glaube ich, wichtig oder war es mir wichtig, eben Dinge zu tun, wo man im Idealfall Herzblut dran hat und damit Spaß hat, weil damit kommt dann auch am Ende was raus. Also wir haben zum Beispiel 2014 eine Charity selbst gegründet, die über Spendenläufe, ich bin selber Läufer und mache das aus Leidenschaft, aber auch aus, sag ich mal, Ausgleichs-Dinge zu erzielen, haben wir, also wir Familie, meine Frau und ich mit Kindern, eine Charity gegründet, die kenianische Kinder im Wesentlichen unterstützt. Warum Kenia? Weil viele Langstreckenläufer aus Kenia kommen. Es hat mich wahnsinnig inspiriert, wie fokussiert und wie die auch sich vorbereiten eben auf Wettkämpfe. Und dadurch haben wir am Anfang Schuhe gesammelt für Kinder, die barfuß laufen, weil sie über so Hakenbandwürmer eben Infektionen kriegen, daran sterben. Also es gibt eine sehr hohe Kindersterblichkeit. Okay. Und wir haben am Ende dann, oder was heißt am Ende, in den ersten 3-4 Jahren über Spendenläufe mit einer Grundschule in München, im Münchner Westen, sehr viel Geld gesammelt und eine Kinderküchenkantine gebaut für ein Kinderkrankenhaus in Kenia, um eben den Heilungsprozess zu beschleunigen. Und da war es dasselbe. Also wenn man eben für eine Sache brennt und das gern tut, das war bei uns das Laufen, wir haben selber Kinder, dann wissen wir, was es bedeutet, dass Kinder auch, die sich jetzt vielleicht Dinge nicht so leisten können wie wir, Unterstützung haben und dort eben einen guten Verlauf im Leben haben, unterstützen. Ja, und da haben wir alle möglichen Leute dann auch mobilisiert, bis hin Thomas Wessinghage, 5000 Meter Olympiasieger hier am Tegernsee, war unser Schirmherr, oder Jan Fitschen, Marathonläufer, Ex-Marathonläufer, ein super Typ. Und so einfach im Netzwerk Leute, die das auch gerne tun, zusammengebracht, und zusammen waren wir erfolgreich.
Also ihr habt die Läufe organisiert, oder?
Ja, genau. Ah, okay. Also teilweise Läufe. Es gibt in Blutenburg. In Blutenburg gibt es das Dorffest. Wir wohnen im Münchner Westen. Und da gibt es jedes Jahr, gab es jetzt, Covid mussten wir aussetzen, einen Spendenlauf, wofür wir dann eben auch Geld gesammelt haben. Und der größte Lauf war an der Grandelschule, in der Grundschule im Münchner Westen.
Ja.
Haben wir fast 40.000 Euro erlaufen an Spendengelder. Und davon haben wir die Eat and Run Kinderküchenkantine gebaut in Kenia.
Nicht schlecht, ja. Sehr cool. Also mega spannend. Genau, dann nochmal zurück. Wie bist du sozusagen dann von, du hast ja viel Sales-Background, würde ich sagen. Wie bist du sozusagen von diesen Individual-Contributor-Rollen, die du erst ausgeführt hast, dann doch irgendwie ja in eine MD-Rolle gekommen?
Ja. Ja, genau. Also ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert, und es ist so ein bisschen beides, ne? Technisch, wirtschaftlich, und man sagt immer so schön, es ist wie so eine Ente, kann nicht richtig schwimmen und nicht richtig fliegen. Mich hat immer beides so interessiert, bis zu gewissen Graden, aber hast vollkommen recht. Eher der Sales-Marketing, Go-to-Market-Wachstumsgedanke, was aufzubauen. Und genau, ich war selbst erst Vertriebler, Individual Contributor. Und bin dann in so eine Team- und Führungsrolle gekommen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Schritt von dieser Vertriebsrolle in eine Führungsrolle, dass man da auch loslassen kann, also dass man seine Quote auch abgeben kann und nicht immer selbst der Beste im Stall sein muss, auch wenn man eine Führungsposition hat. Sicher aber auf der anderen Seite nicht zu schade ist, auch trotzdem die Ärmel hochzukrempeln, vor allem in einem kleineren Unternehmen und mitzumachen und vielleicht auch für die Juniors ein gutes Vorbild zu sein und dort eben zu coachen und auch Leute, erfahrene Vertriebler, die ich dann im Laufe der Zeit auch eingestellt habe, das notwendige Handwerkszeug zu geben. Den muss man nicht mehr erklären, wie Sales funktioniert. Ja. Und das darf man auch nicht, glaube ich, weil die sind erfahren genug. Aber alles, was sie brauchen, gutes Pre-Sales, Lead-Generierung, je nach Stärke des jeweiligen Vertrieblers.
Okay.
Und genau, so ist es dann gekommen, dass ich, wie schon eingangs erwähnt, aufgrund der Motivation, der Interessenslage halt so, ich sag mal, ein bisschen reingestolpert bin. Ja. Ich will nicht sagen, es war alles zufällig, natürlich lenkt sich's auch, aber tatsächlich habe ich eigentlich nie eine Bewerbung oder einen Lebenslauf geschrieben, ehrlich gesagt. Also schon der guten Form halber, aber meistens kam das so von außen.
Was war die erste Geschäftsführung, also wo du dann wirklich sozusagen, ich sage mal C-Level oder Geschäftsführung, also ist für mich ist ähnlich jetzt, gibt es natürlich eine Differenzierung, manche sagen das auch einfach so, heutzutage ist ja jeder CEO, egal wie groß die Company ist,
Klar.
Aber wo du das erste Mal in der Geschäftsführung warst?
Ja, das war Content Surf tatsächlich, also 2016 glaube ich, also 15 hatte ich dort angefangen als Vertriebsleiter tatsächlich und dann recht schnell, so knappes Dreivierteljahr oder so später, Geschäftsführer geworden für die Region Dach tatsächlich. Ja. Und da sind wir super stark gewachsen, über 30%. Das Team ist gewachsen, tolles Produkt, sehr stark Go-to-Market eben und dort ein Sales-Team mit allem, was dazugehört, geleitet.
Cool. Wie lange hat es quasi gedauert? Also du warst dann wahrscheinlich 15 Jahre oder so? Oder?
Davor gab es schon auch mal so, sag mal, Teamleitungsfunktionen, aber so als, wie man sagt, eingetragener Geschäftsführer in dem Handelsregister war das der Fall, richtig. Ja.
Also schon recht schnell.
Mir hat das auch Spaß gemacht, das andere. Also tatsächlich war immer so ein bisschen ein Trade-off zwischen, jetzt kann ich selber nicht mehr so viel machen, weil es halt andere Aufgaben gibt und der Tag auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden hat. Aber genau, also hätte vielleicht schneller oder länger dauern können, das war so.
Ja, aber es ist schon was, also Geschäftsführung ist schon was, also wenn man, wie gesagt, Größenordnung ist immer relativierbar, aber ist schon was, wo man länger dranbleiben muss. Das ist jetzt nicht so was, das ist nämlich einer der Punkte, wo ich vorher erwähnt hatte, es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Sachen, die spielen keine Rolle, aber eine Gemeinsamkeit ist Durchhaltevermögen oder Grit, wie man auf Englisch sagt.
Absolut.
Und das würde ich jetzt schon bestätigen, auch da, also dass man halt wirklich eher mal auch über ein Jahrzehnt an einem Thema arbeitet und das ist ja dann, kann unterschiedlich starten, bei dir war es wahrscheinlich dann so Sales, Go-to-Market und über Go-to-Market, Marketing, über dann in die Leitungsrollen, in die MD-Rolle rein.
Ja.
Sehr cool. Ja, würdest du, wenn du jetzt so zurückguckst, irgendwas anders machen, karrieretechnisch?
Nee, also vielleicht würde man manches schon früher anders machen. Mit der Erfahrung heute ist die Frage, wie man zurückblickt. Also wenn ich jetzt vor 15, 20 Jahren nochmal anfange mit der Erfahrung von heute.
Ja.
Also die 10 Jahre oder 12, 15, über die wir gerade eben gesprochen haben, die haben mir super viel Spaß gemacht und ich bin auch der festen Überzeugung, sehr viel Verständnis, Erfahrung für gewisse Dinge gebracht. Ob das jetzt eben gerade so, wie macht man so ein Go-to-Market, was muss man berücksichtigen?
Mhm.
Auch, dass man Erfahrung weitergeben kann, super wertvolle Zeit, würde ich genauso wieder genießen wie vorher. Ich würde vielleicht einen Ticken früher unternehmerisch tätig werden tatsächlich. Das hatte ich dann ja erst im zweiten Schritt nach der ersten Geschäftsführerrolle bei ContentSurf getan, indem ich ein Unternehmen mitgegründet habe unter einem bestehenden Dach einer Beratungsfirma, um eben mehr unternehmerisch tätig zu werden, weil das ist schon so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Faible, eine Ader, die habe ich vielleicht recht spät erkannt, diesen Sinn oder diese Lust darauf.
Mhm.
Das war das Unternehmen, wo ich dann 2,5 Jahre später, nachdem das Team groß genug war, genug, sag ich mal, Aufgaben hatte, um weiter zu arbeiten, wieder verlassen habe zugunsten der Rolle als CEO dann bei ContentSurf sozusagen.
Cool.
Die Firma wurde neulich von Accenture auch gekauft im Übrigen. Also nicht nur die ich jetzt da mitgegründet habe, sondern ich war ein Teil einer Gruppe, die eben von Accenture neulich vor kurzem gekauft wurde.
Ja, sehr interessant. Wenn du jetzt so auf deine C-Level-Rolle guckst und jetzt auch vielleicht auch speziell jetzt natürlich auf die letzten 3-4 Jahre jetzt bei ContentSurf als CEO, gibt es irgendwelche so Best Practices, Strategien, ne? Du hast vorher schon Balance angesprochen, die dir auf täglicher Basis helfen? Also wo du sagst, das sind so meine Ankerpunkte oder so, ja?
Ja, also ich glaube, das ergibt sich aus dem langfristigen Blick, was so das Tägliche ist. Am Ende, meiner Meinung nach, ist das alles jetzt kein Rocket Science, weil mich einige gefragt haben, oh Mensch, hey, wie hast du das gemacht? Weil als ich bei ContentSurf im Oktober 21 eben wieder als dann CEO zurückgekommen bin, waren die Dinge nicht so klar und einfach. Also es war eher ein schwieriger Fall, um ehrlich zu sein, auch aufgrund der Situation des Unternehmens selbst. Hätte vielleicht auch nicht jeder angetreten. Ich habe es gemacht aus Überzeugung, weil ich die Marke super gut fand, das Produkt, das Team vor allem. Viele kannte ich und viele kannten mich auch noch aus der ersten Zeit als Geschäftsführer. Und was ich im Endeffekt getan habe, ist, das Team ein Stück weit sukzessive zusammenzustellen. Also es ist ein großes USP bei ContentSurf, was wir als Team haben im Vergleich jetzt zu Mitbewerbern. Und im Endeffekt eine gewisse Struktur oder ich sag mal, was Griffiges dem Unternehmen zu geben. Ich habe das ganz simpel an 5 Themen festgemacht. Wir haben das die 5 Company Pillars genannt. Das erste ist die Company selbst, also quasi Marke. Wir haben ja auch einen Soft Relaunch gemacht der Marke in den letzten 3,5 Jahren. Die Positionierung der Marke, das Go-to-Market, die Investment-These und all solche Dinge. Das war oder ist der Punkt 1. Der zweite Punkt ist das Team eben, wie schon erwähnt. Ein Winning-Team und an dritter Stelle, oder nicht jetzt chronologisch, aber die dritte Sache war dann, ist das Produkt, also unser Offering, ja, was bieten wir unseren Kunden, wie positionieren wir es, wie machen wir das Go-to-Market, wir haben in der Zeit eben auch eine SaaS-Transition unseres eigenen Produktes gemacht, was auch ein super schneller Erfolg war in so kurzer Zeit. Und auch die Strategie selbst festlegen. Also wie eingangs erwähnt, dieses Close the Loop. Wir gehen weg von reiner PIM-Einbahnstraße wie viele Mitbewerber, sondern schließen den Kreis über Channel-Feedbacks und optimieren sehr viel mit AI auch. In der Zeit kam ja AI auch dazu in den letzten 3,5 Jahren massiv. Und an vierter Stelle ist das Thema Revenue. Dazu zählt Marketing und Sales. Also im Endeffekt das Go-to-Market. Und ja, alles, was dazugehört, Produktmarketing, Sales, Lead Gen, Wir sind ja in Europa, APAC und USA aktiv, sind unsere drei Hauptmärkte. Und an fünfter Stelle Operations, dazu zählen im Endeffekt alle IT-Systeme wie CRM, Auftragsabwicklung, ARR ist ja unser Nordstern, also Annual Recurring Revenue, sprich wiederkehrender Umsatz. Und alles, wie wir halt effizient und effektiv und sehr optimiert die Prozesse intern leben. Und diese fünf Punkte haben uns im Prinzip die Struktur gegeben bei ContentSurf. Und das Wichtige, und das kann man jetzt vielleicht auf die täglichen Aufgaben runterbrechen, ist, dass man ein Alignment und einen Fokus behält über diese fünf Punkte. Und dass vor allem keiner dieser einzelnen Säulen, sag ich mal, zu weit vor die andere galoppiert, was zum Beispiel vorher auch teilweise der Fall war bei ContentSurf und heute auch noch viel bei vielen Mitbewerbern. Oder zum Beispiel, wenn Revenue, also Marketing und Sales, zu aggressiv in den Markt geht und Overselling macht, was das Produkt noch gar nicht kann heute, ist es vielleicht kurzfristig für den Umsatz gut, aber irgendwann verstopft es das Rohr, weil die Organisation nicht hinterherkommt, sprich Support. Es kamen ganz viele Tickets, das Unternehmen ist nur noch mit Support und Ticketlösen beschäftigt. Und je besser man diese fünf Säulen in Einklang hält, die sind nicht immer 100% gleich, wenn man sie nach rechts schiebt, kann man halt das Unternehmen skalieren und das runtergebrochen auf tägliche Dinge eben im Alignment halten. Und da, glaube ich, ist eben Fokus auch extrem wichtig. Ja, und dass das Team auch weiß, wo wollen wir hin, ne, im Team, im engeren Team.
Ja. Hast du das irgendwie runtergeschrieben? Gibt es da eine PowerPoint, ein Word-Dokument oder wie machst du das?
Ja, da gibt es verschiedene Unterlagen oder Dinge. Ich habe das auch sehr offen und transparent intern, nicht nur im Management-Team, sondern auch in All Hands gezeigt. Im Endeffekt kannst du da jeden bei ContentSurf fragen. Was heißen unsere fünf Company Pillars, kann jeder sagen und auch jeder kann mehr oder weniger im Detail zu den einzelnen Dingen was sagen. Wir hatten für uns auch den Plan, intern ContentSurf 100, also 100 Millionen ARR wollen wir in den nächsten 5 Jahren, also bis 2029 schaffen, im Endeffekt Unicorn-Status.
Ja. Okay, und dann, wenn du täglich daran arbeitest, hast du da so, weiß ich nicht, Praktiken, wo du sagst, du liest dann immer wieder durch die Dokumente und guckst und machst immer so Assessment im Sinne von Operations gut, Go-to-Market gut.
Wirkt jetzt wieder völlig chaotisch, aber ich kann dir versichern, ich habe da schon meine Struktur und bin da strukturiert. Aber da gibt's, wir haben, also wie gesagt, so verschiedene Folien, die im Managementkreis bekannt sind, die dann die wieder für sich nehmen und in ihrem auf ihrem Tanzbereich oder in ihrem Tanzbereich mit ihrem Team ausgestalten. Es ist mehr eine Richtung und einen Rahmen, ein bisschen eine feste Struktur geben im Unternehmen, in einer Organisation mit einem hohen Fokus. Aber ich habe jetzt keine Checkliste, die ich jeden Tag hochnehme und sage, okay, da haben wir jetzt das erreicht aus dem Company Pillar oder da ein Produkt, dieses oder jenes. Das hat sich gut handeln lassen. Und ich glaube auch, in einer Unternehmensgröße wie bei ContentSurf mit 300 Mitarbeitern weltweit auch gut handelbar, ja, ohne dass man da jetzt ein Confluence oder irgendwelche Checklisten breit aufsetzt. Aber vielleicht müssen wir es mal ausprobieren, vielleicht ist es ja noch besser. Es ist möglicherweise auch ein Learning.
Ja, ja, ist immer interessant. Also arbeitet ihr so mit OKRs oder mit irgendwelchen so KPI-Systemen?
Ja, das machen wir schon, genau. Ja. Also gerade anhand dieser Company Pillars wird dann für jeden Bereich, wird das dann runtergebrochen. Also ich nehme mal den Produktbereich, weil es ja schon, ich sag mal, ein sehr zentrales Thema ist für den Langfristerfolg. Wie sieht unsere Produktstrategie aus? Wir haben da Product Board intern, das ist ein Tool, um eben über Ziele, Objectives dann die Gesamtstrategie in Details runterzubrechen und unsere beiden Co-CTOs haben das dann verwendet, um in ihren Teams dann über OKRs auch individuelle, sagen wir, Zielvereinbarungen zu gestalten. Ja.
Okay.
Ich glaube, da sind wir sehr inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt auch und da können wir uns wirklich auch zeigen. Also haben wir auch gesehen in den vielen Gesprächen jetzt im Prozess auch mit Private Equities, am Ende ist es ja ein Stratege geworden. Centric haben wir immer exzellentes Feedback bekommen, wie gut wir, was das angeht, von der Organisation in den Teams und von den Tools aufgestellt sind. Aber ich bin der festen Überzeugung, diese fünf Säulen haben uns da entsprechend halt auch die Basis dafür gegeben.
Erkennt man auch wirklich die Säulen dann in den KPIs oder so? Ist das dann so ein System, wo man wirklich Säule und dann klickt man runter und dann sieht man da so die
KPIs? Nee, wir haben da kein Tool jetzt dafür, was jetzt so KPIs abbildet. Das gibt es ja auch, haben wir auch drüber nachgedacht. Aber genau, wir haben das schon dann das fließt so rein. Dann, also am Ende ist die Vereinbarung für einen Kollegen jetzt im Produkt oder Kollegin ein Excel tatsächlich. Und da findet man es aber wieder. Man kann es dann nach oben verfolgen und am Ende ist es dann eine der fünf Säulen tatsächlich.
Okay, ja, das gute alte Excel funktioniert ja immer noch sehr gut. Ich meine, man braucht da ja jetzt nicht kein super kompliziertes Tool.
Absolut.
Ihr konsolidiert ja nicht über 80 Entities oder so. Aber ja, finde ich immer ganz spannend. Gut, ich habe noch so zwei, drei Fragen, die sind ein bisschen off-topic, aber dann sind wir auch schon fast am Ende. Du hast jetzt schon erwähnt, ihr geht viel laufen und ist das so deine Hauptsportart? Machst du das richtig akribisch oder?
Ja, also mein Hauptausgleich und auch was mir persönlich gut fällt. Also mache das sehr früh morgens. Bin auch da so unfreiwillig in den 5 a.m. Club gerutscht. Wusste ich gar nicht, dass es den gibt, bis mich einer darauf angesprochen hat, mit dem ich drüber gesprochen habe, dass ich jeden Morgen so 4.30 Uhr, 5 Uhr irgendwie anfange, Sport zu machen. Und in der Regel im Sommer ist das Laufen viel. Also wir wohnen im Münchner Westen, dort hirsche ich viel rum. Oder aber auch, und das mache ich total gern, sehr früh morgens in die Berge zu fahren. Das ist der Heimgarten, mein Hausberg. Um die Uhrzeit bin ich dort in 35 Minuten auf dem Parkplatz, laufe dann meine Strecke auf den Heimgarten hoch, meist zum Sonnenaufgang. Was schön ist, im Sommer ist der sehr früh, das heißt, dann ist es auch mal vor 4.30 Uhr und bin im Endeffekt dann wieder zurück, entweder zum Frühstück mit der Familie oder am Büroschreibtisch. Und es ist ein toller Zustand, so die ersten Sonnenstrahlen des Tageslichts zu fangen. Es motiviert einen extrem, gibt Inspiration oder auch mal gar nichts, sondern einfach nur Sport und sich verausgaben. Und kann eigentlich keiner einem den Tag versauen. Im Winter mache ich das gerne mit Tourenski, dass ich dann frühmorgens auch oft mit Stirnlampe unterwegs bin und dann dort eben auf die Berge hochhirsche und dann auch wieder rechtzeitig zurück bin. In letzter Zeit war es ein bisschen seltener, weil recht viel los war, eben auch durch den Prozess. Da war es eher so die heimische Gegend. Aber das gibt mir sehr viel Ausgleich und hat den Effekt, dass es die Familienzeit auch nicht berührt, weil es eben ist, wenn eigentlich alle schlafen.
Ja, total, ja. Also ich gehe auch in der Früh ins Gym, aber nicht ganz so früh. der Kai Deissner, die Episode wird, glaube ich, vor 2 Wochen oder so online gegangen sein, das ist der CFO von Mediamarkt Saturn, von Seconomy, der macht das auch, der steht auch irgendwie um 4.20 Uhr oder so auf.
Vielleicht treffe ich ihn ja mal, schauen wir mal.
Ja, muss zum Podcast-Event kommen, zum nächsten Dinner oder so, dann trefft ihr euch sicherlich mal.
Sehr gerne.
Könnt ihr euch am nächsten Tag in der Früh zum Laufen verabreden oder nachts vielmehr. Wann gehst du dann ins Bett? Weil 4.30 Uhr ist natürlich echt früh.
Ja, ich sehe, du trägst ja auch eine Garmin. Ja. Die verrät ja immer recht viel. Also so im Schnitt ist es irgendwie Mitternacht, gehe ich ins Bett und habe auch im Schnitt dann eben laut Uhraufzeichnung so 5 Stunden Schlaf, was gut ist. Weil ich meine, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und ich nutze die sehr, sehr gerne eben effektiv und effizient. Deswegen auch dieses Laufen früh morgens, wo ich auch die Zeit für mich tatsächlich alleine genießen kann oder auch nur mit der Natur und der Umgebung.
Ja.
Ja, das ist so der Rhythmus Mitternacht und dann eben so 4, 5 raus, 4, 5 Stunden Schnitt Schlaf.
Ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall wenig im Verhältnis, würde ich sagen. Aber wenn du, ich meine, kommst ja zurecht, dann ist das ja dann nicht schlecht. Muss, glaube ich, jeder für sich selber so ein bisschen finden. Wenn du jetzt nicht CEO sein dürftest oder und gar nicht in der Wirtschaft arbeiten dürftest, gibt es irgendwas anderes, was du dann machen würdest?
Na, ich wollte immer Pilot werden, wie wahrscheinlich jeder Junge in jungen Jahren, aber in letzter Zeit bin ich recht viel gereist, war letzte Woche erst in Japan, unsere Kollegen und das Team dort besucht, würde ich heute nicht mehr wollen, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, das kann ich ausschließen. Nee, aber so Sportler hätte ich wirklich Lust drauf. Also klar, im Moment gibt mir das viel Ausgleich, aber ich mache es auch so für mich kompetitiv. Unsere Kinder machen alle super gern Sport und da sehe ich halt, was einem das alles gibt, auch in der Jugend viel Sport zu machen.
Ja, absolut. Da könnte man nochmal jetzt eine extra Episode dranhängen, aber wir sind schon am Ende und ich kriege auch immer Feedback, dass ich nicht immer so viel über Fitness-Tracker und Sport reden soll.
Deswegen, schade.
Ja, deswegen mache ich es immer am Ende, damit die Leute dann vorspülen können, falls der Teil kommt.
Perfekt.
Machen wir mal eine Special-Episode irgendwann mit allen Leuten, die da in dem Genre sind.
Das wäre cool, ja.
Ja. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht. Danke auch für die offenen Tipps. Ich habe mir viel notiert und ich glaube, jeder, der zugehört hat, hat viel gelernt.
Super, danke. Ja, freut mich auch sehr. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten jetzt noch Stunden reden.
Total, ja, machen wir sicherlich auch. Ich besuche euch das nächste Mal bei euch und dann machen wir irgendwie nochmal ein Redo. Und wie gesagt, du bist natürlich jetzt in der Podcast-Community mit dabei, im Netzwerk mit dabei. Das heißt, ich lade dich natürlich auch auf alles ein, was wir so mit den Gästen und auch mit den Zuhörenden dann zusammen machen.
Klasse, vielen Dank, Franz. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Super, ja. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Also jeder, der jetzt noch dabei ist, der ist auf jeden Fall lange dran geblieben und der war interessiert. Insofern freue ich mich über Feedback. Wir können zum Beispiel einmal bei Spotify das Ganze kommentieren. Da gibt es wirklich die einzelne Kommentar, sag ich mal, Funktion auf die einzelnen Episoden. Oder ihr schreibt uns einfach direkt. Wir haben alles unten in den Shownotes mit drin. Ja, und ansonsten einfach auf die Links gehen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Informationen zu Behind the Sea oder zu Content Surf oder zu Michael haben wollt. Ich freue mich natürlich immer über Feedback, auch über Kritik, damit wir den Podcast hier noch besser machen. Das Ganze ist ja nur möglich, weil ich noch einen anderen Job habe, und zwar als IT-Digitaldirektor hier bei Atreus. Da kümmere ich mich um Interim-Management-Mandate. Also wenn ihr gerade ein Thema habt im Bereich entweder fehlende Kompetenz oder fehlende Ressourcen für interimistische Zeiträume, also vielleicht für 6 bis 9 Monate braucht ihr jemanden, der euch bei einem speziellen Thema aushilft. Können zum Beispiel M&A-Projekte sein, Post-Merger-Integration, Systemeinführungen oder auch Vakanzüberbrückungen. Also wir sind sowohl im Programm als auch im Linienmanagement sehr, sehr stark vertreten. Manchmal finden wir dann zusammen auch eine interne Lösung oder einen in eurem eigenen Netzwerk. Das ist natürlich auch eine Variante. Und wenn nicht, haben wir einen sehr, sehr guten, qualifizierten Talentpool, der aus diversen Leuten besteht, zum Beispiel Ex-Strategieberatungen, die dann mal in der Führungsspitze waren oder eben Leute, die Karriere gemacht haben in der Wirtschaft oder auch tatsächlich Venture-Builder oder Business Angel, die auf interimistische Periode zur Verfügung stehen. Kommt auf uns zu. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch und ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir, Michael.
Sehr gerne. Vielen Dank nochmal.